Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Merz hat sich offenbar für eine Kabinettsumbildung entschieden. Nach übereinstimmenden Medienberichten will er Gesundheitsministerin Warken zur Chefin des Kanzleramtes machen. Dort würde sie Thorsten Frey ersetzen, der wie gestern gemeldet Unionsfraktionsvorsitzender im Bundestag werden soll. Und Warkens Posten im Gesundheitsministerium soll der bisherige CDU-Generalsekretär Linnemann übernehmen. Wer dann ihm wiederum nachfolgen soll, ist noch nicht bekannt. Hier fragen wir nach bei Markus Preis in Berlin. Was dürfte denn den Ausschlag gegeben haben für diese Personalentscheidungen?
Die offizielle Bestätigung des Ganzen, die müssen wir erstmal noch abwarten. Aber auch wir hören, dass es sich um Linnemann und Warken handelt. Die Information, die kursiert seit heute Nachmittag hier in Berlin. Für Nina Warken, da hat eindeutig das Prinzip gegolten, Leistung lohnt sich. Sie hat sich in einem Jahr als Ministerin in das schwierige Thema Gesundheitspolitik eingearbeitet und bereits eben eine erste weitreichende Reform gegen viele Widerstände durchgesetzt. Und genau diese Effizienz, die wünscht sich Friedrich Merz jetzt offenbar auch bei sich im Kanzleramt. Und bei Carsten Linnemann, der ist ein absolut loyaler Unterstützer des Kanzlers. Auch er bekommt jetzt die Chance, sich als Minister zu bewähren.
Dankeschön, Markus Preis nach Berlin. Eine Kabinettsumbildung, und wir sind hier bei Frau Warken. Mit Warken holt sich Bundeskanzler Merz eine Politikerin ins Kanzleramt, die er vor gut einem Jahr überraschend zur Gesundheitsministerin gemacht hatte.
Nina Warken, erst seit mehr als einem Jahr auf der ganz großen bundespolitischen Bühne als Gesundheitsministerin. Eines der hochkomplexesten Vorhaben liegt bei ihr. Die Gesundheitsreform, die auch Belastungen für Versicherte enthält.
Wir haben, meine Damen und Herren, viel über Sparen debattiert in den letzten Wochen und Monaten. Es war notwendig, es war berechtigt, aber natürlich muss es auch Strukturveränderungen geben.
Diese Strukturveränderungen werden ihr zugetraut. Damit hat sie sich einigen Respekt erarbeitet, gilt als eine in der Koalition ohne viele Negativschlagzeilen. Auch das könnte ein Wert sein. Warken, 47, von Hause aus Juristin, kommt wie der amtierende Kanzleramtschef Thorsten Frey aus Baden-Württemberg. Seit 2003 mit Unterbrechungen im Bundestag. Und sie steigert noch etwas, das häufig bemängelt wurde, den Frauenanteil im engeren Umfeld des Kanzlers. Als Gesundheitsminister nachfolgen könnte er, Carsten Linnemann, 48, aktuell Generalsekretär. Linnemann kommt aus Nordrhein-Westfalen. Er ist seit 2009 im Bundestag. Bisheriger Schwerpunkt des promovierten Volkswirts, Arbeit und Soziales. Sein Motto?
Einfach mal machen.
Das soll er jetzt offenbar in der Regierung unter Beweis stellen.
Und damit noch einmal zurück nach Berlin zu Markus Preis. Eine Kabinettsumbildung, die wurde ja auch als Chance für Kanzler Merz gesehen. Hat er die denn genutzt?
Also, obwohl wir jetzt die beiden Namen haben, muss man zunächst mal abwarten, ob es das jetzt schon war. Wir hören, es ist gut möglich, dass es auch noch weitere personelle Veränderungen geben könnte. Ich sage das mit aller Vorsicht. Morgen will sich der Kanzler womöglich dazu äußern. Und erst dann hätte man eben das ganze Bild. Aus Sicht von Merz machen diese Wechsel natürlich Sinn, aber es gibt auch ein erkennbares Risiko. Denn die Reformen im Gesundheitsbereich und bei der Pflege, die sind ja noch längst nicht abgeschlossen. Und in diesem schwierigen Gebiet jetzt einen Wechsel zu vollziehen, einen neuen Minister zu benennen, der sich auch erstmal einarbeiten muss, das ist sicher nicht ganz ohne.
Dankeschön nach Berlin, Markus Preis. Und wir schauen in den Nahen Osten. Da wird der Transport von Öllieferungen immer schwieriger. Nach der Blockade der Straße von Hormus hat die pro-iranische Houthi-Miliz heute ihre Drohung wahrgemacht. Sie beschoss aus dem Jemen mindestens einen saudischen Öltanker im Roten Meer. Dieser kam vom Hafen Jeddah und soll von Raketen und Drohnen getroffen worden sein. Der Preis für einen Barrel Rohöl der Marke Brent ist inzwischen auf $100 gestiegen.
Ein Archivbild des Öltankers Encilia. Wie Ortungsdaten der vergangenen Nacht zeigen, endet die jüngste Fahrt des Schiffes im Roten Meer in der Nähe der saudisch-jemenitischen Grenze. Aus dem Jemen, dessen Küste hier unweit der Meerenge Bab al-Mandab von der Houthi-Miliz kontrolliert wird, kommt die Bestätigung, man habe die Encilia und auch ein weiteres Schiff attackiert. Die Operation wurde mit mehreren ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen durchgeführt. Die Schläge trafen ihre Ziele präzise und lösten auf beiden Schiffen große Brände aus. Der Dank gilt Gott und seiner Unterstützung. Es ist eine Eskalation mit Ansage. Zu Beginn dieser Woche hatten die mit dem Iran verbündeten Houthi eine Seeblockade gegen das seit Jahren mit ihnen verfeindete Saudi-Arabien angekündigt. Jetzt machen sie ernst. Das Problem mit der umkämpften Straße von Hormus ist seit Monaten bereits ein wichtiger Wasserweg für Energieexporte im Nahen Osten eingeschränkt. Die effektive Schließung eines weiteren Nadelöhrs hätte wohl weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft, sagen Fachleute. Energiepreise, Lebensmittelpreise, Transportkosten, die Inflation insgesamt. Genau wie wir es am Anfang der Krise schon gesehen haben, aber mit einem zusätzlichen Schub, weil eben eine weitere Ausweichroute für Energie blockiert wäre. Die Kampfhandlungen zwischen den USA und Iran gehen unterdessen weiter. In den vergangenen 24 Stunden amerikanische Angriffe auf Ziele im Iran, iranische Angriffe in Richtung arabischer Golfstaaten. US-Außenminister Rubio kritisiert Irans Führung. Sie scheinen noch nicht bereit für einen Deal, deswegen werden sie weiter einen Preis bezahlen und der wird jede Nacht höher und höher. Ähnliche Drohungen auch von US-Präsident Trump. Iran und Houthi müssten bei weiteren Attacken mit einer bedeutenden militärischen Bestrafung rechnen. Medienberichten zufolge lassen die USA bereits weitere Kampfflugzeuge und Spezialkräfte in die Region verlegen.
Und inmitten des Iran-Krieges haben die USA und Saudi-Arabien ein Abkommen zum Aufbau eines zivilen Atomprogramms geschlossen. Das würde es Riad erlauben, mit US-Technologie Atomkraftwerke im Golfstaat zu bauen. Experten befürchten ein atomares Wettrüsten in der instabilen Region. Ja, und wenige Stunden nachdem die Nachricht verkündet wurde, hat US-Präsident Trump allerdings neue Bedingungen für diesen Deal gestellt. Dazu Sarah Schmidt in Washington. Was ist über die Details dieses Abkommens bisher bekannt?
Die genauen Texte kennen wir nicht, die hat die US-Regierung noch nicht veröffentlicht. Es gibt aber eine Pressemitteilung des Energieministeriums und aus dieser Pressemitteilung geht hervor, es geht vor allem auch um Geld. Jobs für Amerikanerinnen und Amerikaner und US-Unternehmen sollen profitieren. Und die US-Regierung betont auch immer wieder, es soll nur um zivile Nutzung gehen. Allerdings, auch das iranische Atomprogramm ist vor vielen Jahren als ziviles mit Unterstützung der Amerikaner gestartet.
Und Trump fordert jetzt offenbar im Nachhinein eine Annäherung Saudi-Arabiens an Israel. Was stellt er sich konkret vor?
Genau, er fordert von Saudi-Arabien eine Unterzeichnung der sogenannten Abraham-Abkommen. Das sind 6 Jahre alte Abkommen, die Trump mitvermittelt hatte und die eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten eingeleitet hatten. Saudi-Arabien gehört nicht dazu. Es scheint so zu sein, dass das jetzt eine zusätzliche neue Forderung ist. Das lässt sich aus einer Pressekonferenz mit Trumps Pressesprecherin ableiten. Und wenn das so ist, dann stellen sich 2 Fragen. Erstens, machen die Saudis da mit? Und zweitens, wenn nicht, sagt Donald Trump den Deal dann wieder ab. Und da sagt seine Pressesprecherin ganz klar, ja.
Dankeschön, Sarah Schmidt nach Washington. Und wir gehen weiter nach Kairo zu Ramin Sina. Wie realistisch ist es denn, dass Saudi-Arabien auf diese Bedingung eingehen wird?
Ja, es wäre eine riesengroße Überraschung, denn der Tenor der saudischen Führung ist seit Monaten eigentlich anders und eindeutig. Sie fordern einen palästinensischen Staat als Voraussetzung für mögliches Abraham-Abkommen, also eine diplomatische Annäherung an Israel und eine Normalisierung der Beziehungen. Jetzt gibt es weiter keinen palästinensischen Staat und dann käme es doch einem enormen Gesichtsverlust gleich für den saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman innerhalb der arabischen Welt, wenn er jetzt seine Meinung komplett ändert. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es jetzt wirklich Abraham-Abkommen braucht als Voraussetzung für den Atomdeal zwischen den Saudis und den USA. Er ist ja schon unterschrieben und vielleicht ändert Donald Trump morgen ja schon wieder seine Meinung.
Dankeschön, Ramin Sina nach Kairo. Wie viel Zeit muss der Bundestag haben, um über ein Gesetz zu beraten? Diese Frage hat heute das Bundesverfassungsgericht behandelt und entschieden. Der Anlass liegt schon 3 Jahre zurück. Änderungen zum Heizungsgesetz der Ampelregierung wurden so kurzfristig eingebracht, dass ein Unionsabgeordneter dagegen in Karlsruhe klagte und vorläufig Recht bekam. Die Abstimmung wurde damals verschoben. Doch heute entschied das Gericht, seine Rechte als Abgeordneter, die waren nicht beeinträchtigt.
Thomas Heilmann, früher für die CDU im Bundestag, sieht seine Rechte als Abgeordneter verletzt. Vor der Abstimmung über das damalige Heizungsgesetz der Ampel im Sommer 2023 habe er sich nicht ausreichend informieren und im Bundestag seine Argumente einbringen können. Rückblick. Am 27. Juni tagt der zuständige Bundestagsausschuss. Drei Tage später bekommt der eine über 100-seitige Formulierungshilfe zu geplanten Änderungen. Am 4. Juli der formale Änderungsantrag. Am nächsten Morgen berät der Ausschuss darüber, weil der Bundestag nach dem Willen der Mehrheit am 7. Juli final abstimmen soll. Doch so ein schnelles Gesetzgebungsverfahren ist nicht automatisch verfassungswidrig.
Die Verfassung setzt der Beschleunigung von Gesetzgebungsverfahren eine Grenze, aber nicht im Sinne eines bezifferten Tempolimits.
Es gibt also keine Mindestdauer, wie lange über ein Gesetz beraten werden muss. Der Bundestag habe einen großen Spielraum, wie er sein Verfahren gestaltet. Das Gericht greife nur dann ein, wenn die Abgeordneten sich überhaupt nicht informieren konnten und eine Debatte komplett unmöglich war.
Das Verfassungsgericht sagt, das war nicht inhaltsleer, die Debatte. War sie auch nicht in den 4 Tagen. Ich meine, das genügt nicht, um sich vernünftig, vernünftig zu beraten, aber das Gericht ist anderer Meinung.
Das Urteil hat Bedeutung weit über den konkreten Fall hinaus. Denn über sehr schnelle Gesetzgebung wird im Bundestag immer wieder gestritten, zuletzt vor wenigen Wochen bei der Gesundheitsreform. Nun ist rechtlich klar, in der Regel hat die Mehrheit im Bundestag bei Verfahrensfragen einen großen Spielraum. Nur in absoluten Ausnahmefällen wird das Bundesverfassungsgericht das Verfahren beanstanden. Politisch wird das Tempo beim Gesetzgebungsverfahren aber ein umstrittenes Thema bleiben.
Die EU hat gegen den Internetkonzern Google eine Strafe von 890 Millionen Euro verhängt. Dabei geht es um 2 Wettbewerbsverstöße. Der eine betrifft die Antworten auf Suchanfragen. Hier habe Google seine eigenen Dienste optisch hervorgehoben. Der andere betrifft den App Store von Smartphones. Dort durften die Anbieter nicht darauf hinweisen, dass auf anderen Plattformen günstigere Preise gelten.
Wo soll es hingehen? Die Buchung des nächsten Urlaubs beginnt für viele im Netz. Sehr oft bei Google, der mit Abstand meist genutzten Suchmaschine. Dort gibt es auch Google Flights zur Suche nach Flügen. Und solche eigenen Angebote würde das Unternehmen bevorzugen, so der Vorwurf. Kleinere Anbieter wie Shopping-Plattformen sehen sich benachteiligt.
Damit wird sozusagen von Google das eigene Produkt über den Wettbewerb gestellt, unabhängig davon, ob aktuell das wirklich das beste Produkt für den Verbraucher ist.
Und wenn Anbieter ihre Apps außerhalb des Google Play Stores günstiger anbieten wollen, das werde durch das US-Unternehmen erschwert, so die EU-Kommission. 2 Vorwürfe, 2 Geldstrafen, zusammen 890 Millionen Euro, die höchste Strafe der EU-Kommission nach dem Digitalgesetz DMA gegen ein Unternehmen. Schlüsselplattformen müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen. Verbraucher haben das Recht, günstigere Alternativen auszuwählen. Google hat jetzt 60 Tage Zeit, sich an das EU-Gesetz DMA zu halten. Google kritisiert, das mache täglich genutzte Dienste kaputt. Um die Vorgaben zu erfüllen, müssen wir Echtzeitsuchfunktionen entfernen, die Europäer schätzen, wie sofortige Preisangebote und direkte Verfügbarkeit von Hotels, Flügen und Restaurants. Die EU-Kommission hat auch freundliche Worte für Google. Das Unternehmen habe bereits Veränderungen umgesetzt. Es ist ein heikles Thema. US-Präsident Trump droht immer wieder damit, auf Strafen für US-Tech-Konzerne mit höheren Zöllen zu reagieren.
In Südeuropa wüten seit Tagen schwere Waldbrände. Auch viele Urlaubsregionen sind betroffen. Hohe Temperaturen und extreme Trockenheit begünstigen die Ausbreitung der Flammen. 3 Feuerwehrleute kamen bisher ums Leben. Besonders große Flächenbrände gibt es derzeit in Spanien und Frankreich. An der französischen Atlantikküste bei Bordeaux mussten mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Unter ihnen sind auch zahlreiche Touristen.
Ein nächtlicher Schock für viele Urlauber in der Nähe von Bordeaux an der Atlantikküste. Das Feuer verbreitet sich rasend schnell. 9 Campingplätze werden in der Nacht geräumt. Wenn man das hier sieht, wird man schon etwas unruhig. Wir haben Angst, ja. Es ist schrecklich. 20.000 Menschen müssen das Brandgebiet verlassen, unter ihnen viele Touristen. Urlaubsunterbrechung in der Notunterkunft. Derweil kämpfen die Feuerwehrteams weiter unter schwierigen Bedingungen. Wir sind hier nicht im Zentrum des Feuers, aber was wir machen, ist wichtig, denn wir haben mit intensivem Funkenflug zu kämpfen. Bisher keine Entwarnung. Hitze und unberechenbare Winde helfen dem Feuer, sich zu verbreiten. Im Nachbarland Spanien. Guardia Civil, verlassen Sie Ihre Häuser, schallt es gestern Abend durch die Straßen von Villa del Prado im Westen von Madrid. Von jetzt auf gleich müssen die Einwohner raus. Dramatische Szenen, die sich derzeit vielerorts in Spanien abspielen. Fast schon täglich entzündet sich irgendwo ein Feuer. Das größte in der Region Guadalajara brennt bereits seit einer Woche. Langsam stabilisiert sich hier die Lage. Mit einer verbrannten Fläche von 320 Quadratkilometern ist es der zweitgrößte Waldbrand dieses Jahrhunderts. Auch Landflucht begünstigt die Feuer. In den vergangenen 50 Jahren hat die Aufgabe von Landwirtschaft und Viehzucht zu wesentlich mehr Vegetation in der Landschaft geführt. Und die anhaltende Hitze macht das trockene Gestrüpp zu Brennstoff. Nach den Löscharbeiten bleiben schwarze Wälder und für die Menschen die Ungewissheit, wie ihre Häuser aussehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 24. Juli.
Steigender Luftdruck beschert uns oft sonniges Wetter. In den nördlichen Landesteilen sind in feucht-kühlerer Luft allerdings noch dichtere Wolken unterwegs. Und die breiten sich im Laufe der Nacht von der Nordsee aus. Es bleibt aber noch weitgehend trocken und Richtung Süden meist sternenklar. Auch am Tag im Norden dichtere Wolken und vor allem in Nordseenähe etwas Regen. Im Osten neben Sonne auch Wolken, aber trocken. Im übrigen Land viel Sonnenschein. In einigen Berglagen heute Nacht wieder einstellige Werte. An der See 15 oder 16 Grad. Dort morgen nur um 20, im Südwesten dagegen um 30 Grad. Samstag oft sonnig und im Süden heiß. Dort sowie in Nordseenähe sind gegen Abend stellenweise Schauer und Gewitter möglich. Sonntag wechselhaft mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern, dabei etwas kühler. Die neue Woche beginnt dann wieder freundlicher.
Und in den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jörg Schönenborn geht es um die möglichen Personalentscheidungen in Berlin und um die Frage, was der Kanzler sich davon erhofft. Außerdem sind wir mittendrin in Groß-Pankow, wo große Musik in alter Scheune zu hören ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend. Musik